Eines der großen Probleme, am stärksten ist das in Oligopolen, ist natürlich die Reaktion der Konkurrenz zu antizipieren. Ziehen die mit in der Preiserhöhung? Ziehen die nicht mit? Nutzen die das als Chance, Marktanteil zu gewinnen? Muss ich meinen Preis vielleicht sogar zurücknehmen, was zum Beispiel im Biermarkt häufiger passiert ist, was eine große Blamage ist, vor allem auch gegenüber den Händlern?
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Die Rede ist von Hermann Simon. Er ist der Erfinder des Begriffs Hidden Champion, die unbekannten Weltmarktführer. Ein geflügeltes Wort natürlich längst geworden. Er ist einer der größten Experten bei dieser nicht ganz unwichtigen Frage, wie man den optimalen Preis für seine Produkte und Dienstleistungen festsetzt und noch vieles mehr. Beraterlegende sagt man in solchen Fällen üblicherweise und vor allen Dingen auch Bestsellerautor. Ich habe ganz viele seiner Bücher gelesen. Da war ich bei Gott nicht der Einzige. Jetzt erscheint sein neues. Es heißt, Simon sagt, was im Management wirklich zählt. Ein ganz besonderes, spezielles Buch, worüber wir jetzt mehr erfahren. Aber natürlich vor allen Dingen erfahren wir auch, was denn wirklich im Management zählt. Hermann, ich grüße dich. Schön, dich mal wieder zu hören.
Hallo Thorsten. Ich freue mich auf das Wiedersehen und unser Gespräch.
Ich mich auch. Und dein Buch heißt Simon sagt, was im Management wirklich zählt. Ich habe es gerade in der Anmod schon gesagt. Ich frage doch jetzt mal so, wie ist dieser Titel zustande gekommen? Der ist ja nicht ganz alltäglich.
Ja, das ist in der Tat nicht alltäglich. Es ist ein außergewöhnliches Buch. Ich habe seit 1975, also seit 50 Jahren, mir regelmäßig Einsichten, Ideen, Geistesblitze notiert. In den ersten 20 Jahren in Notizbüchern, handschriftlich und dann digital. Die digitale Datei hatte 2 Millionen Zeichen. Und jetzt schätze ich mal, dass die manuelle Datei 1 Million hat, 3 Millionen Zeichen. Das wären ungefähr 1500 Seiten, Druckseiten. Und davon habe ich die besten 20% ausgewählt, also ein Buch von 300 Seiten gemacht. Das und in Kapitel gegliedert. Das reicht von Führung über Strategie, über Irrtümer, über Weisheit bis hin zu dem Phänomen Marke. Ich stecke also mein gesamtes Erfahrungsspektrum als Unternehmer, als Wissenschaftler, als Berater, als Autor in diesem Buch ab. Und es ist mir hoffentlich gelungen, die besten Ideen und Einsichten da zusammenzustellen.
Objektiv betrachtet kann ich das bejahen. Ich finde, es ist auch sehr cool lesbar. Es gibt ja so Managementbücher von Menschen, die da vielleicht nicht so lange für gebraucht haben, für die Sammlung all der Infos wie du. Das merkt man den Büchern oft an. Da merke ich, die haben für 50 Seiten Stoff gehabt und es werden dann 200 und ich langweile mich dann doch zwischendurch. Das ist hier genau anders. Sehr schön konsumierbar auch. Und man guckt da ganz oft. Ist wirklich ein Coffee Table Book auch und schön für die Reise. Es
Ja,
ist
eben kein Buch,
ideal.
was man von Anfang bis Ende liest, sondern man liest es auszugsweise, kommt dann ins Nachdenken. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen, der sagt, da ist ein Satz drin, der macht mich verrückt. Der Satz heißt, wollen kann man nicht lernen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Stammt übrigens von Seneca, dem römischen Philosophen. Wollen kann man nicht lernen. Und
Man kann es aber
wollen,
fair lernen,
Wille.
glaube ich, ne?
Verlernen kann man es, wenn man süchtig wird oder lahm wird. Und ich glaube, wollen, Wille ist vielleicht das entscheidende Moment im Unternehmertum. Man muss etwas wollen, was man dann als Unternehmer realisieren kann. Wenn diese Ambition nicht vorhanden ist, dann fehlt was für den Unternehmer und auch für denjenigen, der Karriere im Unternehmen machen will.
Ich wollte es gerade sagen, das ist ja jetzt nicht nur ein Thema für den Chef oben, sondern dein Buch ist ja auch für diese 3 Millionen Führungskräfte in Deutschland, die also 5 Direct Reports aufwärts haben. Also wirklich, nicht jeder davon ist auch Manager, der ganz viel eigene Entscheidungen trifft, aber es sind schon eine Menge Leute, für die das Buch ist, oder?
Also das Buch ist für jeden, der in der Wirtschaft oder in Organisationen arbeitet und besser verstehen will, was er oder sie selber macht, wie das wirkt und welchen Einfluss das auf die Organisation und damit auch auf seine Karriere hat. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Frage, wie entsteht Perfektion? Da denkt man natürlich, man macht eine Durchbruchsinnovation, die tollste Sache der Welt und das führt zu Erfolg. Nein, Perfektion entsteht daraus, dass man viele kleine Dinge besser macht als die Konkurrenz. Ein Beispiel, Stihl, Weltmarktführer bei Motorsägen, hat in einem Jahr 42 Innovationen an einer Motorsäge eingeführt. Geräusch, Energieverbrauch, Sicherheit, Design. Daraus entsteht Perfektion. Das betrifft natürlich jeden Mitarbeiter, weil der Chef, der sorgt nicht dafür, dass diese Details bestmöglich ausgeführt werden. Das hängt an jedem Mitarbeiter. Insofern kann jeder aus diesem Buch lernen und zum Nachdenken kommen.
Ich komme total am Titel nochmal. Was im Management wirklich zählt, bedeutet ja auch, wir tun offenbar ziemlich viele Dinge so als Managerinnen und Manager, die nicht wirklich zählen, oder? Also hat das auch einen Hintergrund?
Das hat natürlich einen Hintergrund, weil es im Management immer wieder Moden gibt, neue Wellen, Schlagworte und dann die Leute oft sehr schnell darauf aufspringen. Und ich darf mal da eine ganz große Nummer bringen. Volkswagen hat große Probleme, weil man die Fabriken auf Elektroautos umgestellt hat und Elektroautos nicht so nachgefragt werden. Was ist da eigentlich passiert? Vor 3, 4 Jahren war eine riesen Modewelle. Alles geht in Elektro. Und dann hat der Staat noch einen großen Fehler gemacht. Er hat nämlich 9.000 € Prämie gezahlt. Dann kaufen viele Leute ein Elektroauto, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Und wenn wir VW springt auf diese Welle auf, lässt sich täuschen. Und ist jetzt enttäuscht. Enttäuscht heißt ja, dass man sich getäuscht hat und diese Täuschung sich als nicht richtig erweist. Heute sagen ungefähr 29% der Leute, dass sie ein Elektroauto kaufen wollen und der Prozentsatz ist steigend. Also das sagt nichts darüber, dass Elektroauto nicht möglicherweise die Zukunftslösung ist. Aber sich dann von einer solchen Mode täuschen lassen, also was nicht wirklich zählte, weil wenn man die Leute fragt, sagen, ja, ich will Reichweite mit der Batterie, mit dem Gebrauchtwagenpreis, das ist mir alles noch zu unsicher. Und ich habe kürzlich mit dem Vorstandsvorsitzenden eines der deutschen Automobilhersteller ein Abendessen gehabt, und er sagt, ich rate dir, kauf dir als nächstes Auto ein Diesel. Weil ich
Also,
habe oft längere Fahrten und es wäre für mich ein Albtraum, wenn ich dann alle 300, 400 Kilometer halten muss und die Batterie aufladen muss.
und mit Kind ist das auch so eine Sache, aber wenn man
Ja.
enttäuscht ist, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind enttäuscht von der Politik auch und schieben auch diesen schlechten Status, den Deutschland gerade hat, 3 Rezessionsjahre, man investiert gefühlt nur noch im Ausland. Immer wieder auch auf den Rahmenbedingungen und also sprich auch auf die Politik. Sind wir zu unkritisch und oder fällt einfach nur die Fälle, wo wir uns getäuscht haben als Managerinnen und Manager, mehr auf, weil die weltweite Konkurrenz einfach so viel stärker geworden ist im Vergleich?
Ich glaube, wir sind zu unkritisch, vor allem als Unternehmer, auch als breiter Mittelstand. Es müsste eigentlich einen Aufstand geben. Und zwar steht für mich an erster Stelle das Thema Bürokratie. Da darf ich mal zwei Beispiele, die der Vorstandsvorsitzende der DHL, Deutsche Post, vorgestern bei einem Vortrag genannt hat. Es gibt Auflagen von der Europäischen Union zu elektrifizieren. Und Tobias Mayer, so heißt der Vorstandsvorsitzende, wollte sich als erstes Holland vornehmen und die gesamte Zustellerflotte, das sind ja dann Tausende von Fahrzeugen, elektrifizieren. Also ging er nach Holland. Die Autos kann er kaufen, die sind verfügbar. Da sagen ihm die Elektrizitätsversorger in Holland, und er sagt, das wäre in Deutschland nicht anders, wir können dir frühestens 2034 die Kapazität liefern, die du brauchst, um diese großen Flotten aufzubauen. Muss man sich mal vorstellen, von der EU gibt es eine Auflage zu elektrifizieren in Prozentschritten und die Elektrizitätsversorger sagen, 2034 können wir dir diese Kapazität zur Verfügung stellen. Oder ein anderes Beispiel hat er gebracht, Die Post hat selber einen sogenannten Streetcar, der an der Technischen Hochschule Aachen entwickelt wurde, sogar dann selber gebaut. Und er sagt, der wurde trotzdem Elektro, nicht als grünes Fahrzeug anerkannt, weil der Reifenabrieb zu stark ist. Muss man sich mal vorstellen, der kann ja nur Reifen kaufen, die es gibt. Der Reifenabtrieb war zu stark, um das als grünes Fahrzeug zu klassifizieren. Das sind so konkrete Beispiele für überbordende, unkoordinierte Bürokratie, die uns als Unternehmer, als Mittelstand das Leben schwer machen. Und ich habe auch kürzlich mit einem Bezirksvorsitzenden der CDU gesprochen, der sagt, müssen wir nicht mal von unten in der CDU eine Revolution auslösen. Da sage ich, genau das erwarte ich von dir.
Okay, dann mal los. Aber wenn wir jetzt mal auf den Mittelstand gucken, ist ja auch mein Hauptturf, wobei das ja auch sehr große Unternehmen sind. Ne? Wenn, jetzt haben wir bald Ende 25, die ersten 25 Jahre in diesem Jahrhundert sind um, viel erlebt, Krisen und gute Zeiten. Wenn wir jetzt mal sagen, 2050, wird der Mittelstand dann wohl noch so sein, wie er heute ist, oder deutlich schwächer? Was glaubst du?
Also ich hoffe und glaube, dass der Mittelstand dann sogar noch bedeutender sein wird. Da gibt es verschiedene Gründe. Wir brauchen dringend Wachstum. Wachstum kommt vor allem aus dem Mittelstand und vor allem auch aus Start-ups. Und hier darf ich mal auf eine Lücke hinweisen, die kaum diskutiert wird. Wir reden die ganze Zeit von der demografischen Lücke. Also wir haben heute halb so viel Geburten seit 40 Jahren wie zu meiner Zeit oder wie im Maximum 1964. 1964 hatten wir 1,4 Millionen, heute haben wir 700.000. Das ist die allgemeine demografische Lücke. Was ich aber noch für gravierender halte, ist die daraus entstehende Unternehmerlücke. Das heißt, wir haben qua Demografie nur halb so viele, die in dem Alter sind, wo man gründet. Und wir haben zusätzlich eine Unternehmerlücke, die daraus entsteht, dass weniger Leute sich selbstständig machen wollten. In den 50er, 60er Jahren und auch so in der Phase nach der Wiedervereinigung mit der Digitalisierung hatten wir mehr Leute, die sich selbstständig machen wollen als heute. Und das halte ich für eine ganz gravierende Lücke. Ich habe auch keine einfachen Ratschläge. Ein Ratschlag ist, den gebe ich heute Mittag auch noch einem 15-jährigen Gymnasialschüler, dass ich sage, hör bloß nicht auf deine Eltern. Weil deine Eltern, die alten Leute, die leben in einer alten Welt, die verstehen die Zukunft nicht und die raten dir wahrscheinlich, Jura zu studieren oder Medizin und in einem Großkonzern oder als Beamter anzufangen. Also, junge Leute, hört bitte nicht auf eure Eltern, wenn es um die Wahl eures Berufes geht. Gesellschaftlich, politisch, neben der Abschaffung der Bürokratie könnte man stärkere Incentives setzen. Aber ganz wichtiger meines Erachtens Vorschlag ist, den habe ich zum Beispiel auch dem Rektor der Universität Bonn gemacht, die Universität Bonn hat die meisten Exzellenzcluster in Deutschland. Die Informatiker der Universität Bonn gewinnen jedes Jahr die Weltmeisterschaft beim Roboterfußball. Wieso gibt es kein Roboterunternehmen in Bonn? Also aus dieser Top-Uni erleben wir keine Gründungen, weil die Leute fern vom Markt sind. Und mein Vorschlag wäre, dass man dort eine Business School an die Universität andockt. Ich habe das selbst während meiner Jahre am Massachusetts Institute of Technology und an der Stanford Business School erlebt. Welche fruchtbaren Impulse aus der Kombination von Technik, MINT, Naturwissenschaften und Business kommen. Denn für Erfolg im Markt braucht man beides. Man braucht eine solide technische Kompetenz und Grundlage, aber man braucht auch Wissen über Finanzierung, Personal, Marketing etc., um daraus ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen. Und das ist meines Erachtens eine ganz große Lücke. Wenn wir die schließen, dann wird der Mittelstand im Jahre 2050 nach wie vor eine sehr große Rolle spielen. Wenn wir dort versagen, dann werden wir immer mehr in großbürokratische Strukturen reinrutschen.
Das ist ein super Punkt, auch messbar. Wir haben ja gerade Anfang September jetzt in unserer Ausgabe mit dem Prognos-Institut die ja, die Wachstumskreise und Landschaft
Ja,
in
habe ich
Deutschland uns
gesehen, ja.
angeguckt, ne?
Sehr
Und
interessant.
Mainz, Ulm, das sind genau die Städte, die das schaffen, eine Uni zu verbinden mit
Ja.
den Unternehmen vor Ort und diesen Weg, den du gerade beschrieben hast, hinzubekommen. Das nehmen wir mit. Wenn junge Leute nicht auf ihre Eltern hören sollen, sollten sie denn auf ihre Chefinnen und Chefs hören? Ich frage das ein bisschen spitzfindig, also umgekehrt formuliert. Ich habe das Zitat, das gucke ich gerade mal raus, bei dir im Buch gefunden, warum Schwarmintelligenz kein Ersatz für Führung ist. Jetzt sage ich, viele wünschen sich ja Führung auf Augenhöhe und alles empathisch und jeder darf ja mitbestimmen. Klingt bei dir jetzt ein bisschen anders, wenn ich das Zitat allein zumindest betrachte.
Ja, jeder darf mitbestimmen, ist schon mal keine Führung. Führung erfordert Persönlichkeit und die Definition von Persönlichkeit ist für mich Unabhängigkeit vom Applaus der Masse. Als Führer musst du natürlich wissen, was du willst. Du musst aber gleichzeitig deine Truppen gewinnen, dass sie mitziehen. Und da haben wir auch Probleme. Wir haben, wenn ich jetzt mal mehr an große Unternehmen denke, viele Leute, die ausgezeichnete Fachkompetenzen haben, die ihr Unternehmen, ihren Markt kennen, auch weltweit, auch internationale Erfahrungen haben. Wenn ich dann aber Mitarbeiter gelegentlich frage in solchen Unternehmen, macht euer Chef seinen Job gut, dann sagen die ja. Der kennt sich aus, der macht seinen Job gut. Und dann frage ich, begeistert euch euer Chef? Dann kommt allenfalls noch ein zögerliches Ja. Also das Thema Kompetenz und, ja, ich nenne es jetzt mal Charisma. Charisma ist vielleicht ein bisschen viel, aber Motivation, Begeisterung. Da darf ich mal zwei Beispiele nennen, die das meines Erachtens zurzeit sehr gut machen. Das ist einmal Roland Busch bei Siemens und Tim Höttges bei der Deutschen Telekom. Die steigen wirklich in den Ring und ich merke, dass die Mitarbeiter da mitziehen und begeistert sind. Also wir brauchen Kompetenz und Charisma, sage ich mal, um wirklich die Truppen zu mobilisieren.
Beides übrigens auch Situationen, wo für die Mitarbeiterkommunikation intern sehr viel gemacht wird, sehr viel Zeit von der Führung auch gemacht wird, sehr viel Geschick. Ne? Also gerade Telekom muss man ja einfach mal sagen, ist da, kann man da mal nennen. Das tut ja nicht jeder Mittelständler sich so an, in Anführungszeichen, so viel Zeit und Intensität in die interne Kommunikation zu investieren auf allen Kanälen. Ne? Kann man da auch ein bisschen mitnehmen. Also der Mensch ist
Ja,
das
aber ich
eine.
würde das auch noch mal etwas dahingehend einschränken. Ich habe ja Tausende von Führungskräften, Chefs kennengelernt, sehr viele in Hidden Champions, aber auch im Ausland, von Korea, Japan bis nach China, USA. Und man kann die erfolgreichen Führer nicht in ein Schema pressen. Es gibt ein Beispiel. Ein Unternehmer, der hat ein Unternehmen gegründet, das 3000 Mitarbeiter hat und europäischer Marktführer ist. Ein ganz introvertierter Typ, der Angst hat, dass einer kommt. Ich habe den dann besucht irgendwo in Baden-Württemberg. Der saß im hintersten Kämmerlein, aber als Unternehmer sehr erfolgreich, weil er das lebt, was er als Business praktiziert. Andere, ich nenne mal Reinhold Wirth, sind hervorragende Kommunikatoren, vor allem auch nach innen, aber auch nach außen. Selbst heute im Alter von 90 Jahren inspiriert Wirth immer noch seine Truppen. Also Führungsfähigkeit kann ein sehr unterschiedliches Spektrum, sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Und letztlich, das ist das erste Kapitel im Buch, sage ich, Führung bleibt für mich ein mysteriöses Phänomen. Wir verstehen bis heute nicht, auch von der Wissenschaft nicht, warum folgen manche Leute den Führern und anderen folgen sie nicht oder mit weniger Motivation, Begeisterung und Einsatz. Und dann gibt es noch ein Phänomen, was man auch für eher unwahrscheinlich hält. Man kann offensichtlich im Vorab nicht erkennen, ob einer ein Führer ist, wie er als Führer funktioniert. Und da habe ich zwei sehr interessante Beispiele von Zeitgenossen im Buch. Eines über Lenin, wo der österreichische Schriftsteller Franz Pley sagt, ich habe Lenin 1901 in Schwabing in München kennengelernt, wo er als Student war. Keiner von uns, die ihn kannten, hätte jemals zugetraut, dass Lenin diese Rolle einnehmen kann. Und eine ähnliche Anmerkung zu Putin von einem Kollegen, der mit ihm beim KGB in Dresden war. Putin war ja 5 Jahre Leiter der KGB-Stelle in Dresden und er sagt auch, keiner von uns hätte Putin zugetraut, das, was er heute geworden ist. Also es scheint sehr schwer zu sein, ex ante zu prognostizieren, ob jemand ein erfolgreicher Führer wird. Und das ist auch natürlich eine Erklärung, warum viele Fehlbesetzungen stattfinden. Ich sage mal, wenn wir bei Großunternehmen eine durchschnittliche Amtsdauer der Vorstandschefs von 6 Jahren haben, dann ist das ja schon ein bisschen seltsam. Während bei den Hidden Champions haben wir eine Durchschnittsdauer von Amtsdauer von 21 Jahren. Ich denke, das sagt alles über langfristige Orientierung. Also das Thema Führung ist einerseits das Wichtigste und andererseits das, was wir am wenigsten verstehen.
Und tatsächlich statistisch betrachtet sinkt auch die Verweildauer von Chefinnen und Chefs, was deutschlandweit angeht. Aber diese Zeiträume finde ich spannend. Hast du ja auch einiges zugeschrieben in deinem Buch. Also in dieser extrem schnelllebigen Zeit, KI hin und her, sagst du trotzdem, wenn ich das richtig verstehe, wo das Unternehmen in 5 oder 10 Jahren stehen soll, ist halt echt entscheidend. Geht das in der heutigen Zeit überhaupt noch? Also unterstützt diese These mal.
Es ist natürlich schwieriger. Je mehr schnelle Änderungen wir in der Umwelt haben, Trump, Zoll rauf, Zoll runter, Kriege, desto schwieriger wird eine langfristige Planung und vor allem darf man die nicht verstehen als eine starre Planung. Das heißt, je schneller sich die Umwelt ändert, desto stärker muss meine Agilität, meine Anpassungsfähigkeit relativ zu der langfristigen Planung. Aber trotzdem sollte ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich darf mal Beispiele aus dem eigenen Unternehmen geben. Wir haben 1996 eine Strategie formuliert, dass wir ein globales Beratungsunternehmen werden wollen. So, dann haben wir auch im selben Jahr angefangen, unser Büro in den USA eröffnet und heute haben wir 48 Büros weltweit. Aber das ging natürlich nicht alles glatt. Es gab politische Schwierigkeiten. Zum Beispiel hatten wir auch kurz ein Büro in Moskau. Das haben wir wieder geschlossen. Das heißt, darunter leidet aber unsere Vision nicht, dass wir auch wieder nach Moskau gehen wollen, wenn das politisch möglich ist. Das heißt, du musst einerseits den Blick der langfristigen Vision haben und gleichzeitig die Anpassungsfähigkeit, wenn was nicht so kommt wie erwartet, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann musst du anpassen und nicht starr an einem Plan hängen, wo eine Umsatzprognose für die nächsten 10 Jahre steht. Das kann man auch aus dem Militär lernen. Es gibt ja den Spruch, ich glaube, der stammt von Clausewitz, du kannst die Strategie in der Pfeife rauchen, wenn der erste Schuss fällt. Da ist auch was dran. Und da hat der General Schwarzkopf, der amerikanische General, der damals den Irakkrieg geführt hat, der sagt, wenn es zu einem Konflikt zwischen Strategie und Führung kommt, dann zählt die Führung und nicht die Strategie. Also die Anpassung an die aktuellen konkreten Verhältnisse ist dann wichtiger als das starre Durchhalten eines Planes.
Ja, da kann ich noch drüber. Der große Philosoph Mike Tyson hat auch immer gesagt beim Boxen, jeder hat einen Plan, bis er zum ersten Mal auf die Fresse kriegt. Aber er wusste natürlich
ja,
trotzdem,
das ist im
wie er
Grunde
in welcher
dasselbe. Ja.
Genau, aber er wusste immer schon, wie er weiter boxen wollte. Apropos, die Boxer haben Trainer, Führungskräfte sind manchmal verdammt einsam, je nach Situation. Wie siehst du das mit der Beratung von Führungskräften? Auch dazu hast du ja ein paar Passagen. Also von wem lässt man sich wann was sagen? Gibt man es dann auch zu oder hört man am besten nur auf seine Frau oder sein Bauchgefühl? Wie ist dein Ratschlag
Ja,
diesbezüglich?
also was man auf keinen Fall machen sollte, ist das, was Donald Trump zurzeit tut. sich nämlich mit Speicheleckern zu umgeben, also mit Ja-Sagern, sondern wenn man Berater hat, dann sollte man sicher sein, dass die ihre Meinung sagen und nicht opportunistisch auf die eigenen Meinungen nur spiegelbildlich antworten. Und das ist nicht einfach, weil das bedeutet Widerspruch, und Widerspruch zu ertragen, ist auch in einer Führungsrolle kein Vergnügen. Und es gibt Leute, ich habe dort angeführt, Gerhard Neumann, deutschstämmig, der hat sozusagen das Düsenzeitalter geschrieben, der war lange Jahre Chef von General Electric Aircraft Engines, dem Weltmarktführer für Düsentriebwerke. Und der hat auch einen deutschen Namen, der hieß Schmidt gehalten, der vorher Marinesoldat war, und hat kritische Entscheidungen mit dem durchdiskutiert. Und der sagt, der Schmidt, der hat sich nie von mir beeinflussen lassen, der hat mir knallhart auf den Kopf zugesagt. Das muss man ertragen können, aber das ist eine Methode, seine Entscheidungen, ich sag mal, wasserdichter zu machen. Dass man auch an Dinge denkt oder beachtet, die man selber nicht im Kopf hat, die aber ein anderer im Kopf hat. Dieser Berater, der muss natürlich auch was vom Geschäft verstehen. Aber manchmal, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben vor Jahren eine große Versicherung mit einer Strategie beraten, und ich habe eine ganz einfache Frage gestellt, die habe ich oft gestellt. Was ist euer Wettbewerbsvorteil? Da saßen 20 Führungskräfte inklusive des Vorstandsvorsitzenden vor mir, und keiner konnte mir eine überzeugende Antwort geben. Also manchmal muss man auch nur ganz einfache, provokative Fragen stellen, um die Leute zum Nachdenken zu bewegen.
Manchmal tut das auch ein Beirat. Die mittelständische Unternehmen, wir reden jetzt nicht vom Aufsichtsrat beim börsennotierten Unternehmen, ist ein
Ja.
anderer Fall, aber Mittelständler, Familienunternehmer gründen immer mehr Beiräte. Das hat auch mit Nachfolgethematiken zu tun. Die wechseln dann ja oft da rein und so weiter. Aber die funktionieren ja nicht immer richtig gut, ne? Das ist manchmal der Buddy hier und so weiter, nicht richtig divers aufgestellt, finde ich jetzt zumindest persönlich. Wie betrachtest du dieses Phänomen der Beiräte als, naja, auch Ratgeber?
Also ich halte das gerade für Familienunternehmen für sehr wichtig, insbesondere wenn die Management-Nachfolge dann auch aus der Familie kommt. Und ich darf mal zwei Beispiele geben, ohne die Namen zu nennen. In dem einen Fall würde ich sagen, hat der Senior, dessen Sohn dann übernommen hat, einen Beirat ausgewählt, der aus Buddies und Ja-Sagern bestand. Ein anderer Fall, den ich letzte Woche kennengelernt habe, jemand, der sehr wohlhabend geworden ist und mehrere Unternehmen hat, dessen Tochter übernimmt jetzt, und die haben einen Beirat von drei Personen, das sind Chefs von mittelständischen Maschinenbauunternehmen, die wirklich die Branche kennen. Und wenn dort eine Voraussetzung erfüllt ist, dass die nämlich genügend Zeit auch in diese Beiratsmandate investieren, was ich nicht sagen kann, dann hat die Tochter mit diesem dreiköpfigen Beirat aus Branchenexperten wirklich ein Backup, das ihr zum dauerhaften Erfolg verhelfen kann. Also, Beirat. Gerade bei Familienunternehmen halte ich für sehr wichtig. Es kommt aber darauf an, wie er besetzt ist.
Wir haben noch so viele Fragen, die ich hier auf dem Zettel habe, wahrscheinlich so viele wie noch näher, aber ich muss ein bisschen hinne machen, aber auf eins der Themen, die ich mit dir auch immer intensiv verbunden habe, nämlich den richtigen Preis zu finden. Du hast eben über die 42 Innovationen bei der Stielkettensäge gesprochen. Nützt am Ende nichts, wenn der Preis nicht stimmt, oder? Also auch das kommt in deinem Buch natürlich vor. Wie ist denn das allgemein taugliche Patentrezept in 1,30, wie man das am besten hinkriegt? Nicht so einfach, gebe ich zu.
Ja, es gibt kein allgemeines Rezept aus folgendem Grund. Das Wichtigste beim Preis ist nämlich nicht der Preis, sondern der vom Kunden wahrgenommene Wert, der Nutzen. Und zwar der wahrgenommene. Und den muss ich verstehen. Und die alten Römer waren schlau. In der lateinischen Sprache haben die dasselbe Wort für Wert und Preis, nämlich Precium, wie in Preziosen. Deswegen ist die ewig gültige Gleichung fürs Pricing: Wert gleich Pretium gleich Preis. Wenn mein Produkt besser ist in der Wahrnehmung der Kunden, kann ich mir erlauben, mehr zu fordern. Und wenn es schwächer ist, dann muss ich es eben etwas billiger anbieten. Deshalb muss jede Überlegung zum Preis beim wahrgenommenen Kundennutzen beginnen. Das ist das Fundamentale. Und wenn ich Simon Kucher sehe, wir sind ja Weltmarktführer in der Preisberatung, ja, in Wirklichkeit geht es bei uns darum, den Wert zu quantifizieren. Wie viel ist ein BMW Modell X mehr wert als ein Modell von Toyota etc.? Das ist die Herausforderung. Und die zweite Herausforderung besteht darin, dass es nicht nur um die Preishöhe geht, sondern um die Preisdifferenzierung. Dann nehme ich mal als Beispiel, wir haben ja die Bahncard erfunden. Was ist die Bahncard? Die Bahncard ist der Übergang von einem eindimensionalen Preissystem, nämlich nur für die Fahrkarte, zu einem zweidimensionalen Preis für die Fahrkarte und Preis für die Bahncard. Und damit haben wir wie beim Auto ein zweidimensionales System. Beim Auto haben wir nämlich auch die Fixkosten, die der Kunde nicht rechnet, und dann die variablen Kosten, da rechnet er im Wesentlichen den Benzinpreis. Und insofern ist die Struktur des Preissystems mit der Bahncard an die des Autos angepasst. Und mit der Bahncard 50 ist man pro Kilometer eben nicht teurer, als wenn man nur den Spritpreis rechnet.
Die Rechnung habe ich bei uns bei den Reisekosten neulich auch mal wieder aufgemacht. Du hast ein schönes Wortspiel beim Thema Preis mit im Wettbewerb bestehen, also Wette und Bewerb. Was steckt
Ja.
dahinter?
Ja, Wettbewerb ist leider der Störfaktor im Verkauf, im Marketing. Und dieses Auseinanderteil des Wortes, das illustriert das schön. Wette, bei einer Wette ist man unsicher. Also, wenn ich den Preis erhöhe, wenn ich ein neues Produkt einführe, dann bin ich nicht sicher, wie es funktioniert. Es ist eine Wette, eine Hoffnung. Und Bewerb heißt, man muss um den Kunden werben. Also, ich wette einerseits und muss das verbinden mit Werbung, um Kunden zu gewinnen. Und ich glaube, das eröffnet auch eine etwas weitere Sicht zu Wettbewerb. Nämlich eines der großen Probleme, am stärksten ist das in Oligopolen, ist natürlich die Reaktion der Konkurrenz zu antizipieren. Ziehen die mit in der Preiserhöhung? Ziehen die nicht mit? Nutzen die das als Chance, Marktanteil zu gewinnen? Muss ich meinen Preis vielleicht sogar zurücknehmen, was zum Beispiel im Biermarkt häufiger passiert ist, was eine große Blamage ist, vor allem auch gegenüber den Händlern? Das heißt, die größere Unsicherheit besteht oft in der Wette, im Verhalten des Wettbewerbs. Nehmen wir mal den Automobilmarkt. Wie werden die Chinesen? Bisher sind die ja zahlenmäßig nicht allzu erfolgreich. Werden die jetzt noch aggressiver? Werden die chinesischen Marken BYD und wie sie alle heißen, stärker akzeptiert bei den deutschen Kunden? Das ist ein großes, unsicheres Problem, ähnlich wie beim Wetten.
Bei einigen Produkten nähern wir uns dem Monopol und auch im Silicon Valley, so den Keimzellen des Kapitalismus, hätte ich jetzt beinahe gesagt, vielleicht auch nicht mehr. Ist ja Wettbewerb so nicht so beliebt. Also die lieben ja eher so die Monopole und kaufen sich dafür auch Präsidenten, hat man im Moment so ein bisschen das Gefühl. Ist schon eine böse Entwicklung, oder?
Also ich sehe das nicht so. Natürlich gibt es Monopole. Google hat bei Suchmaschinen ein quasi Monopol, 95% oder so Marktanteil. Aber wenn ich mein eigenes Verhalten sehe, ich benutze heute ChatGPT jeden Tag weitaus häufiger als die Google-Suchmaschine. Das heißt, es gibt, wenn man die Geschichte betrachtet, gibt es Monopole, die aber meistens nur temporär sind. Und irgendwann fällt einem wieder etwas ein, was Monopole bricht. Also gucken wir mal, Amazon im E-Commerce, extrem starke Stellung. Jetzt kommen Temo und Shein und solche rein, die knapsen denen ein paar Marktanteile weg. Wenn die jetzt noch stärker werden, dann wird der Marktanteil von Amazon wahrscheinlich zurückgehen. Und wenn die nicht nur ihre chinesischen Produkte da anbieten, sondern das breiter machen würden. Man kann ja auch sagen, Marketing strebt danach, Monopole zu schaffen. Das ist eigentlich der Also es gibt viele Leute, für die kommt kein anderes Smartphone als das iPhone in Frage. Bei den Leuten hat Apple ein Monopol. Aber wer weiß, wie wir in 5 oder 10 Jahren kommunizieren. Da kommt einer vielleicht mit einer ganz anderen Idee, wo man nicht mehr mit Touchscreen, sondern mit Stimme. Zum Beispiel sagte der Post-DHL-Chef, heute haben die Zusteller ein Tablet, wo sie dann drauf gucken, Adresse oder unterschreiben lassen. Er sagt, das ist sehr ungünstig, weil die können oft nicht gut Deutsch oder die tragen ihr Paket, dann können sie nicht. Wir müssen mit künstlicher Intelligenz das auf Akustik umstellen. Dann wird eine ganz andere Technologie für die Vermittlung der notwendigen Informationen ins Spiel kommen als die heutige. Und so ist es eigentlich in allen Märkten. Das heißt, ich behaupte mal, ja, Ziel ist es, eine monopolartige Stellung zu schaffen. Die Geschichte zeigt uns, dass Monopole nie auf Dauer bestehen.
Hat bei Google auch nie einer ernsthaft behauptet, wenn man mit denen wirklich mal redet, dass die davon ausgehen, dass das
Ja, die
ewig so
sind
weitergeht,
natürlich
ne?
sich heute der Gefahr sehr bewusst. Und da kommt noch ein anderer Punkt rein. Das Thema Zeit. Ich glaube, Zeit ist heute die Knappheitsressource. Und das aktuelle Beispiel, nehmen wir jetzt Google, Alphabet als Muttergesellschaft, Facebook und so weiter, die unendliche finanzielle Ressourcen haben. Im letzten Jahr haben wir zum ersten Mal ein Unternehmen, das einen Nettogewinn von mehr als 100 Milliarden Dollar gemacht hat, nämlich Alphabet, die Mutter von Google. Und dann kommt ChatGPT seit 2 Jahren in den Markt und führt in der KI. Obwohl die, natürlich steht auch Microsoft hinter ChatGPT, aber die finanziellen Kapazitäten von ChatGPT waren natürlich in diesen Jahren weitaus geringer als die von Google oder Facebook. Trotzdem, der Zeitvorsprung hat sich verankert. Ich benutze ChatGPT die ganze Zeit. Ich probiere jetzt nicht Gemini oder irgendwas was anderes aus. Wenn man einmal eingerastet ist als Kunde oder Verbraucher in ein bestimmtes System, dann wechselt man dort nicht mehr so leicht. Das heißt, die Tatsache, dass ChatGPT 1, 2 Jahre Vorsprung hatte, kann sich für die in einen dauerhaften Vorteil, in eine langfristig überlegene Marktposition, Marktführerschaft auswirken. Und dieses Thema Zeit, Schnelligkeit, das ist wichtiger denn je. Noch eine Erfahrung kürzlich in China. Ich war dort in mehreren Städten zu Vorträgen vor 3 Monaten und die chinesischen Referenten hatten alle ein Thema Innovation. Und innerhalb dieses Themas die Betonung auf Schnelligkeit und auf die Integration von Wissenschaft, Forschung einerseits und Marktumsetzung. Also die Chinesen, die haben eine Geschwindigkeit drauf, die ist für uns unvorstellbar in dieser Umsetzung von Innovation in Markt. Und dann sah ich ein Ranking, ein globales Ranking, das hat mir dann auch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich war in 2 Städten, Nanjing und Hefei, jeweils Hauptstädte von Provinzen, die genauso groß sind wie Deutschland. Das Ranking war wissenschaftlicher Output nach Städten. Und da habe ich gesehen, Nanjing, Nummer 6 in der Welt, Hefei, von der noch nie einer in Deutschland was gehört hat, Nummer 13 in der Welt, die beste deutsche Stadt Berlin, Nummer 27, München Nummer 28. Also wenn wir diese chinesischen Innovationen sehen, sollten wir uns nicht der Illusion hingeben, dass die aus dem Blauen kommen. Nein, darunter ist eine unglaublich kompetente wissenschaftliche Grundlage. Die produzieren 300.000 Ingenieure pro Jahr, so viel wie wir insgesamt haben ungefähr. Also das Thema einmal finanzielle Kapazitäten, aber wahrscheinlich noch wichtiger das Thema Zeit. Zeitvorsprung, Schnelligkeit. Und da sind wir auch aufgrund der Bürokratie besonders schlecht.
Tja, wie soll ich jetzt damit aufhören? Aber unsere Zeit ist weit, weit schon um. Ich werde unsere weiteren Fragen ein bisschen zurückstellen und verweise
Ja.
darauf, liebe Hörerinnen und Hörer, lesen Sie das Buch. Hermann, dir vielen, vielen Dank für eben deine Zeit. Das ist eine anstrengende Phase jetzt auch. Und ja, viel Glück beim Buchverkaufen und danke, dass du sozusagen uns allen ein bisschen erklärst, worauf es im Management ankommt, an viele Sachen erinnerst und auch klar machst. Das ist echt hilfreich.
Danke, das Gespräch hat Spaß gemacht, Thorsten. Bis demnächst.
Wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Ihnen auch vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie, wie sage ich immer, gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.